Wir sind heute wieder an dem Thema weiter dran, ich bin Worte. Johannes hat das ja zugespitzt sozusagen in seinem Evangelium aufgenommen, diese Ich bin Worte Jesu, in keinem anderen Evangelium sind die zu finden, weil er ganz besonders Wert legte auf das Sein von Jesus, auf das Wesen von Jesus, das Jesus selbst ja als das Wesen des Vaters bezeichnet. Er und der Vater sind eins. Eine gotteslästerliche Aussage in der damaligen Zeit, das hat ihm ziemlich viele Feinde beschert. Menschen, die das nicht verstanden haben, die es falsch eingeordnet haben oder gar nicht einordnen konnten. Deshalb sind diese Ich-Bin-Worte, immer wenn er sie gesagt hat, auch ein ganz schöner Affront in der damaligen Zeit gewesen. Ein Skandal, würden wir heute sagen. Etwas, was eigentlich nicht geht. Die Dinge, die Jesus getan hat, die waren nicht harmlos, sondern die haben Menschen aus der Reserve gelockt, ja, verärgert, manchmal sogar ja mehr als das noch. Sie wollten auf ihn losgehen und irgendwie bis zu dem Zeitpunkt, bis er gekreuzigt wurde, bis dahin hat ihn Gott davor bewahrt, dass ihn die Menschen halten oder fassen konnten oder steinigen, je nachdem, was er verbrochen hatte. Ich bin die Tür, sagte er eines Tages. Zusammen mit diesem Bild der Schafe und des Hirten ein starkes Bild. Ich bin die Tür und diese Tür geht von einer Seite und von der anderen Seite auf. Türen sind niemals einseitig, sondern gehen immer in beide Richtungen auf. Und so sagt Jesus das auch. Er ist die Tür der Schafe, durch die man hinein und hinausgehen kann. Deshalb hat meine Predigt heute etwas mit Türen zu tun. Und in einer Gruppe, mit der ich seit Wochen immer draußen unterwegs bin, wir treffen uns immer vor dem Gemeindehaus in Ostheim und mit den Kids im Alter zwischen 7 und 10 Jahren. Da haben wir ganz viele Bilder von Türen gemacht, versuchen da immer so ein bisschen was aufzugreifen und zu fotografieren. Und diese ganzen Themen, die mich bewegen, dann auch mit hineinzunehmen. Das ist schon interessant, was es alles für Türen gibt. Das ist schon spannend. Es gibt Türen zu Kirchen hinein, es gibt Türen so am Gartentor, gibt es Tore, es gibt große Flügeltüren, es gibt Flügeltüren an Autos. Wir denken an dieses Klassiker, ne, Mercedes, das sind schöne Flügeltüren. Könnt ihr in Stuttgart beobachten, in deinem Mercedes-Museum. Sehr schön. Ja, es gibt verschiedene Türen. Und diese Türen haben die Funktion, dass man hineingeht. Diese Türen sind nicht das Ziel, sondern sie führen zum Ziel. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Denn Jesus machte das ja auch deutlich, er ist der Zugang zum Vater im Himmel. Sei es, was die Gedanken angeht, sei es, was die Vorstellungen über den Vater im Himmel geht, der bis dahin nur der Vater Israels und auch nur der Hirte Israels war. Gott hatte auch keinen Sohn außer Israel, das war alttestamentlich verbrieft. Und dann kommt Jesus mit dem Anspruch des Vaters im Himmel, des Vaters Israel gleich zu sein. Zu sagen, ich bin der, ich bin da. Ich bin der Personifizierte. Das ist schon interessant. Und es verwundert uns ja auch nicht, dass das zu durchaus Diskussionen geführt hat oder manche sogar richtig aus der Haut gefahren sind. Die Tür der Schafe. Ich finde das beruhigend, dass die Tür auf und zu geht. Dass sie in beide Richtungen offen ist und irgendwie nicht verbarrikadiert und eingezäunt und verengt, wo man dann irgendwie in so einem ganz, ganz engen Raum, so wie wir es bei mancher Landwirtschaft sehen, wo so ein Kälbchen in ganz engen Zaun so drin ist, sodass da Platz ist für die Schafe. Dass auch sogar Platz ist, wieder rauszugehen, ein- und auszugehen. Leider sind ja offene Türen auch immer eine große Herausforderung, denn sie werden leider auch missbraucht. Offene Türen sind auch der Eingang für die, die Jesus die Diebe und Räuber nennt. Wir lesen es später noch. Und das ist ja auch immer wieder in der Diskussion. Aktuell wieder durch dieses Attentat, beziehungsweise dieses Amoklauf in Heidelberg, wo ich einige Bekannte habe, die allerdings alle verschont geblieben sind, aber manche Freundinnen und Freundinnen im Umkreis haben, die damit betroffen waren, zumindest in der Nähe. Auch das offene Türen bieten nicht nur Schutz, sondern sie sind eben offen auch für alle. Auch das macht es herausfordernd. Da können auch Menschen hineinkommen, die gar nicht hineingehören, die nur Schaden anrichten wollen. So wie eben diese Amokläufer in Heidelberg und in vielen anderen Städten und Orten, in denen das schon passiert ist. Offene Türen und klar, die Diskussionen der Sicherheit gehen dann auch immer los. Hätte man es nicht verhindern können? Hätte man nicht mehr Überwachung machen können? Und. Kaum ist diese schreckliche Tat vorüber und die Tränen sind noch nicht mal getrocknet, fangen die Diskussionen an. Offene Türen bieten eben auch nicht nur Schutz. Die Tür der Schafe, die Tür, die Jesus, wo Jesus sich selber mit meint, die ist auch offen für jeden. Die ist nicht verbarrikadiert, wie wir ja auch aus der Jahreslosung wissen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Da kann man zu ihm kommen. Und jetzt geht es aber noch weiter. In diesem Bild, dass Jesus die Tür ist, geht nicht nur, dass man zu ihm kommt oder vor ihn tritt, sondern es geht darum, dass man mit ihm und durch ihn hindurch geht. Auch ein spannendes Bild. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so sagt Jesus, wahrlich, wahrlich heißt Amen übersetzt, Amen, Amen, so ist es. Ich bin die Tür der Schafe. Noch nicht anzeigen, ich mache das dann gleich. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden. Er wird ein- und ausgehen und er wird Weide finden. Aus Johannes 10, 7 bis 9. Zuallererst macht er deutlich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und er warnt, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Auf Diebe und Räuber hört man nicht, auf Verbrecher hört man nicht. Das ist auch wieder, immer wieder in der Diskussion. Kann ein Verbrecher sich ändern? Kann ein Dieb sich ändern? Ein Räuber? Nach dem Verständnis der damaligen Zeit, das muss man im Hintergrund auch wissen, waren diese Menschen abgestempelt. Sie fanden kein Gehör mehr bei irgendjemand. Das war nicht wie heute. Heute würden wir vielleicht sogar das interessant finden. Na, wenn Menschen kriminelle Vergangenheit hatten und dann hatten sie sich irgendwie geändert, das nehmen wir denen nicht nur ab, sondern wir feiern es geradezu. So litt ich oft als Jugendlicher darunter unter großartig spektakulären biografischen Erzählungen, die erzählt haben, wie sie aus Drogensucht und aus Gefängnis und aus Gewalt und allem Möglichen herausgekommen sind und jetzt ganz fröhlich von Jesus erzählen. Und in mir, vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, muss ich erst so werden, dass ich auch was von Jesus erzählen kann? Muss ich erst im Dunkeln sein, dass ich irgendwie vom Licht erzählen kann? Muss ich erst alles Schlimme erleben? Und das hat mich richtig unter Druck gesetzt. Da dachte ich immer, ich muss irgendwas Spektakuläres bringen. Irgendwas, was, dass die andere vom Hocker reißt. Ja. Sie sagen, wow, das macht Jesus? Dabei ist Jesus gar nicht so spektakulär, wie wir ihn oft so darstellen. Das sage ich relativ einfach. Er erzählt einfache Geschichten. Bilder der damaligen Zeit, jeder kannte. Er ist ganz einfach gestrickt, weil er wollte, dass viele verstehen, was er sagt. Im Gegensatz zu den vorherigen Propheten und so weiter, die verstanden ja nicht alle. Und es war natürlich auch zeitgeschichtlich, heilsgeschichtlich noch nicht dran, dass das alle verstanden haben. Auch das dürfen wir nie vergessen. Aber die vor ihm gekommen sind, die wurden manchmal auch als die bezeichnet, die jemand was wegnehmen wollen. Die ja nur Gericht gesprochen haben. Die uns Angst gemacht haben, die uns erschreckt haben. Jesus kam zuallererst in der Form, wie er selber auch aufgetreten ist, wie er sich selber präsentiert hat, als ein Menschenfreund, als einer, auf den man hören kann, als einer, der Vertrauen gewinnen kann und zu dem man auch Vertrauen gewinnen kann. Und deshalb sagt er auch richtigerweise, meine Schafe hören meine Stimme. Am guten Hirten kommen wir in 2 Wochen. Wir sind noch bei der Tür. Anfangs dieses Kapitels, im ersten Vers, macht er deutlich, dass gerade die, die nicht durch die Tür hineingehen, dass die das kennzeichnet, dass das die Diebe und Räuber sind, die sozusagen über den Zaun klettern oder zur Hintertür reingehen und die Schafe klauen oder etwas wegnehmen wollen. Die, die nicht ehrlich sind, die, die keine Transparenz haben, die man nicht sieht, sondern sich anschleichen und die Schafe kaputt machen wollen, vielleicht sogar während sie schlafen. Die Schafe hörten nicht auf diese, die eben nicht durch die Tür reinkommen. Die Schafe können nicht auf die hören, sagt Jesus, die als Diebe und Räuber gesehen werden. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Man braucht nicht viel Fantasie dafür, dass er damit auch die Pharisäer und Schriftgelehrten meint, die in ihrer ganz bestimmten Frömmigkeit das Alte Testament auch teilweise total verdreht haben. Dinge verdreht haben, die Jesus niemals irgendwie verwirft, sondern wo er sagt, da knüpfe ich an, aber ich knüpfe in richtiger Weise dran an und stelle euch eben nicht und setze euch nicht diese Bürde oder lege euch diese Last auf, die die Pharisäer und Schriftgelehrten euch auflegen, sondern ich knüpfe da an, weil das Alte Testament und die alttestamentlichen Worte, die Gott genauso immer gesprochen hat, weil das vorbildhaft gemeint ist, vorbildhaft für mich, damit ihr verstehen könnt, was ich euch jetzt bringe. Und wir können die Worte Jesu und auch die Ich-Bin-Worte immer nur mit diesem Horizont verstehen, als Gesamtheit, gesamtbiblisch. Der Hirte bezeichnet der Hirte Israels, so bezeichnet sich Jesus. Die Tür zu diesem Hirten ist er auch selbst. Genauso wie das Licht der Welt, wie später noch heißt, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus macht deutlich, ich zeige euch nicht nur den Weg zur Tür, ich zeige euch nicht nur den Weg zum Licht, ich zeige euch nicht nur den Weg zum Brot des Lebens, sondern ich bin es. Und es gibt keinen Weg zu diesem Gott, außer durch mich. Und das war nicht nur neu, das war eben auch provokant. Aber was Jesus dadurch ausdrückt, muss jeden, der vielleicht noch Zweifel hatte, überzeugen. Ich bin die Tür der Schafe. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden. Er wird ein- und ausgehen und er wird Weide finden. Jesus schenkt Errettung. Jesus schenkt ein Ein- und Ausgehen. Er schenkt maximale Freiheit. Als ich mir das überlegt habe, dachte ich, Mensch, das ist doch verrückt. Wie oft versuchen wir, Dinge zu klammern, Menschen zu klammern, bei uns zu halten, aber Jesus tut das nicht. Wir haben die Pharisäer und Schriftgelehrten mit ihrer Macht, die sie auch hatten, ihrer religiösen Macht, Menschen versucht, an sich zu binden, an ihre Lehre, aber auch an ihre Person. Wir haben sie versucht und wir wurden auch in den Lauf der Jahrhunderte immer wieder Menschen mit Macht, haben sie versucht, Menschen an sich zu binden. Jesus ist ganz anders. Wer durch ihn hineingeht zum Vater, der kann auch jederzeit eingehen und ausgehen. Er kann bei der Herde bleiben oder er kann mal ausgehen, im wahrhaftigen Sinne auch. Er kann auch mal losgehen und andere Menschen treffen, außer die Herde. Er kann auch mal andere Schafe treffen, die vielleicht noch außerhalb sind, im übertragenen Sinn. Wir brauchen eben nicht nur die Gemeinschaft untereinander, sondern wir sind ja auch berufen, so wie Jesus auch, zu den verlorenen Schafen Israels, wie er sagt. Zu denen, die eben noch nicht in diesem Stall sind. Und wie er in den wunderbaren Beispielen und Gleichnissen deutlich macht, er geht sogar selbst los und er nimmt alles auf sich, jeden Kratzer, überall, wo er sich seinen Fuß an jeden Stein stößt, jeden Abhang, den er vielleicht erklimmen muss, jeden Berg, der schwer ist, alles, was ihm Mühe macht, er macht sich dreckig, all das tut er, um Menschen zu erretten. Und die errettet sind, die haben die maximale Freiheit und sie werden Weide finden. Sie haben auch maximal Gutes zu erwarten von ihm. Er schenkt Gutes. Weide steht für grünes, frisches Gras, für neues, frisches Gras. Nicht althergebrachtes, nicht altbackenes, sondern neues. Da können sich die Schafe satt essen. Da geht es ihnen gut. Interessant ist, was mir vor kurzem zugetragen wurde, in Australien werden Schafe so gehalten, dass sie ganz, ganz weite Flächen haben. Weide steht auch für Weite an dieser Stelle. Das finde ich schön, schönes Bild. Ganz weite Flächen haben. Und dass sie dann, wenn es zum Trinken gibt, haben sie so ein ganz großes Wasserloch und dann gehen die alle dahin. Ja. Das wäre jetzt ein schwieriges Bild für Gemeinde in dieser Corona-Zeit, muss ich ehrlich sagen. Das wäre schwierig mit Abstand und so. Aber das finde ich ein ganz starkes Bild, auch für Gemeinde. Ja. Man hat weite Flächen, wo man grasen kann, wo man sich sein kann, wo man auch sich entfalten kann, wo jeder in seiner ganz unterschiedlichen Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit eben angenommen wird und willkommen ist. Aber immer wieder, wenn es darum geht, zu trinken, grundversorgt zu werden, dann kommt man auch zusammen. Dann findet man sich und begegnet man sich. Denn wir brauchen diese Grundversorgung, auch dieses Gemeinsame als Herde, wenn man so will. Deshalb versammeln wir uns zum Gottesdienst. Deshalb versammelten sich schon Generationen vor uns zum Gottesdienst oder auch zu anderen Treffen, damit die Herde zusammenbleibt. Aber es gibt eben auch diese Freiheit, die in Jesu Worten drinsteckt. Er wird nicht nur errettet werden, der durch die Tür Jesus geht, sondern er wird eben auch zu jeder Zeit ein- und ausgehen können. Wichtig ist, beachte das bitte, es geht nicht darum, dass er jederzeit sagen kann, Jesus, du interessierst mich nicht mehr und ich gehe einfach weg und dann komme ich irgendwann wieder zurück. Darum geht es nicht. Bitte richtig lesen, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden. Und die Folge daraus ist, dass man die Freiheit hat, ein- und auszugehen. Das heißt, nicht weg von Jesus, sondern weiterhin immer wieder diesen Rückzugsort zu haben, wo auch die Weide ist. Dort, wo grünes Gras ist, wo frisches Wasser ist, wie es in Psalm 23 David schon vom guten Hirten berichtet, betet und weitergibt. Frisches Wasser. Du führst mich zu frischem Wasser. Nicht jemand anderes, sondern der gute Hirte. Die Tür Jesus ist offen für alle. Wer durch ihn hineingeht zum Vater, der kann auch jederzeit immer wieder rausgehen. Der braucht sich auch nicht selber kein schlechtes Gewissen zu machen, wenn er einmal vielleicht mehr unterwegs ist bei den anderen Menschen im übertragenen Sinn oder eben einmal wieder mehr in der Gemeinschaft der Gläubigen, wie wir das immer schön ausdrücken. Die Zurüstung der Heiligen ist einer des Grundauftrags der Gemeinde. Deshalb kommen wir im Gottesdienst zusammen. Deshalb haben sich Menschen schon früh versammelt, um sich gegenseitig Mut zu machen, sich gegenseitig anzuspornen, sich gegenseitig immer wieder auch zu ermahnen, zu warnen, wo man vielleicht beim anderen merkt, oh, bist du noch mit Jesus unterwegs? Wie geht's dir damit? Oder kämpfst du vielleicht sogar? Heute im jugendlichen Jargon wird man sagen, man struggelt mit manchem, man kämpft mit manchem, man ringt mit manchem. Es ist gut, dass wir uns gegenseitig haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, lasst uns auch gegenseitig die Freiheit zugestehen, dort, wo jemand ausgehen möchte, dass er das auch tun darf, dass er da auch unterwegs sein darf zu den Menschen, die noch nicht bei der Herde sind. Bei Jesus ist diese maximale Freiheit möglich. Jesus schenkt maximale Freiheit und maximal Gutes. Er schenkt auch maximale Rettung. Mehr geht nicht. Und an Jesus, ähnlich wie in diesem Bild des Sohns des Präsidenten, geht einfach nichts vorbei. Es gibt keinen Weg zu Gott außer durch Jesus. Es gibt auch kein Gottesbild. Und das, auch das macht Jesus deutlich, außer durch ihn. Dieses Gottesbild, was die Menschen hatten, war verkehrt und auch unterschiedlich geprägt. Durch die verschiedenen Gruppierungen auch manchmal sogar bis ins Gegenteil verkehrt. Und Jesus rückt es zurecht durch seine Worte und durch seine Handlung an den Menschen. Durch sein Verhalten, seine Rede über das Reich Gottes klingt so anders als alles, was die Menschen vor ihm gesagt und weitergegeben haben. Und gleichzeitig knüpft er daran an. Das ist die große Stärke von Jesus. Er muss es nicht verwerfen und trotzdem erweitert er es. Er muss es nicht verdammen, so wie manchmal das vielleicht uns so irgendwie über die Lippen rutscht, sondern er bringt es zusammen und bringt es zu seinem Ziel. Jesus ist, das, ist die Tür zu den Schafen. Die geht von der einen und von der anderen Seite auf. Er sagt, wahrlich, wahrlich, so ist es. Die Tür der Schafe, die hat nichts mit dem Dieb und mit dem Räuber zu tun, sondern die ist für alle offen. Hier ist auch maximale Transparenz da. Jesus schenkt Leben, so heißt es dann weiter. Oh, jetzt bin ich ein bisschen gesprungen. Oh, das ging nicht vorwärts. Ich muss nochmal zurück. Ja, danke. Jesus schenkt Leben, so geht es dann auch weiter im Überfluss. So wird es meistens übersetzt. Richtig übersetzt wäre aber, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss haben. Überhaupt zu leben, überhaupt zu existieren, überhaupt da zu sein, das ist ein Geschenk Gottes. Niemand anderes kann etwas dafür, außer er. Er hat uns geplant, er hat uns wunderbar gemacht, so wie wir sind, einzigartig, vielfältig, unterschiedlich. Man kann da irgendwelche Worte finden. Wir haben das Leben durch ihn, die Tür zu Gott. Und wir haben Überfluss durch ihn. Nein, unser Leben ist nicht im Überfluss. Und das dürfte auch unsere Realität widerspiegeln. Diese Überforderung, dieser Anspruch, den wir vielleicht immer wieder an uns hätten oder haben müssten, der ist nicht wahr. Wir brauchen nicht diesen Anspruch jeden Tag in unseren Alltag stellen und sagen, das muss ein überfließender Alltag sein. Nein, es gibt das Leben und es gibt Überfluss. Und Überfluss finden wir nicht in dem Alltag, der geprägt ist, eben nicht von der Welt Gottes, sondern von der Welt der Menschen. Überfluss finden wir dort nicht. Das ist nur ein schwacher Abglanz von all dem, was Jesus geben kann. Deshalb müssen wir mal wieder auf die Suche uns machen zu Jesus. Hin zu ihm durchzugehen. Ganz praktisch mache ich das, seit ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, die Türen. Durch jede Tür, durch die ich hindurchgehe, denke ich an dieses Jesuswort. Macht es mal. Es wird euch verändern. Es wird eure Gedanken verändern. Wenn ihr morgens durch die Haustür geht und ihr denkt daran, das ist die Tür Jesus, durch die ich jetzt durchgehe, das verändert euren Blick. Denn wenn du da durchgehst, dann bekommst du Freiheit. Dein Gewissen darf dich nicht mehr verdammen. Das ist das, was Jesus geschenkt hat durch sein vergossenes Blut am Kreuz. Du bist nun frei vor ihm. Du darfst frei und voller Zuversicht auch vor Gott kommen und auch in dein Leben gehen. Du hast Überfluss durch ihn. Deshalb suche immer wieder den Weg, die besonderen Zeiten mit ihm. Natürlich können wir Jesus überall finden, aber die besonderen Zeiten mit ihm sollten wir auch nicht vernachlässigen. Die sind wichtig. Es ist doch ein Privileg, dass wir ihm überall begegnen können. Und genauso ist es doch ein wunderbares, dass er uns auch an besonderen Orten begegnet. Dem einen beim Spazierengehen, dem anderen bei irgendeinem Podcast, den er hört. Für die Älteren unter uns. So wie eine CD, die man sich anhört, nur ohne Platte, wenn man so will. Digital, wunderbar. Dem anderen wieder durch das Bibelstudium, der sich mit Kommentaren und allem möglichen auseinandersetzt. Und wieder ein anderer genießt die Musik, die von Gott spricht und die ihm einfach gut tut. Und so viele Wege. Aber nutzt die Zeit, die ihr habt, um immer wieder diesen Überfluss zu finden. Denn den gibt es nur bei Jesus. Den findet ihr nicht außerhalb von ihm. Wenn Jesus euer Hirte ist und die Tür, durch die ihr ein- und ausgehen könnt, dann findet ihr maximale Freiheit, maximal Gutes, maximalen Überfluss. Aber habt bitte nicht diesen Anspruch an euer ganz, ganz normales Leben. In eurer Arbeitswelt werdet ihr Jesus oft nicht sehen und er wird sich dort auch nicht widerspiegeln. In eurer Familien, in euren Familien und Freundeskreisen genauso. Auch da wird es schwer sein und ihr kämpft mit so vielem. Aber kleine Momente, die dürfen wir aufnehmen, die dürfen wir irgendwie erfassen. Es könnte sein, dass du sagst, ich fühle mich glaube gar nicht so. Und ich erlebe das auch nicht. Ich habe am wenigsten Überfluss. Ich erlebe auch keine Freiheit. Immer wieder habe ich schlechtes Gewissen, habe schlechte Gedanken über mich und andere. Es tut mir weh, es überfordert mich, diese Worte. Ich empfinde auch nicht, dass ich auf einer Weidefläche bin, wo ich Raum zur Entfaltung und zur Gestaltung habe, wo ich grünes und neues Gras habe, wo es mir gut geht, wo ich mit den anderen zusammen bin. Dann habe ich einen kleinen Tipp, der mit Blumen zu tun hat. den ich aber eigentlich zum Ende noch habe. Jetzt bin ich ein bisschen gesprungen. Ich gehe mal kurz vor. Carsten, geh mal bitte zu der Folie mit den Blumen. Das geht wahrscheinlich schneller, wenn du das machst. Genau. Ich habe einen schönen Satz gelesen. Du musst noch ein bisschen weiter. Da sagt ein Kind von einem Bekannten von mir, es ist alles eine Phase und in eine Phase stellt man Blumen. Und irgendwie ist das ein richtig, also es ist die Kategorie Kindermund tut Wahrheit kund. Ja, wunderbar ausgedrückt, es ist alles eine Phase und in eine Phase stellt man Blumen. Nimm diese Zeit, die du vielleicht nicht einordnen kannst, als eine Phase wahr. Oder, ihr wisst natürlich, was damit gemeint ist, einen Moment, etwas, was man hinstellt, wo man aber auch durchaus etwas Aufblühendes hineinstellen kann. Wo man auch etwas Aufblühendes sehen kann. Wo man Blumen reinstellt, die das Ganze irgendwie in all den Gegensätzlichkeit schön machen können. Die all das, obwohl es öde und irgendwie nervig ist, vielleicht langweilig, die es interessant und bunt machen, die es vielfältig machen. Das wünsche ich dir, dass du diese Phasen, die du durchmachst, als etwas entdeckst und erlebst, wo du selbst trotzdem gestalten und dich irgendwie entfalten kannst, wenn es auch nur in einem kleineren Maß ist. Zum Ende noch ein Bild von unserer Charlotta. Damit will ich dann schließen. Jetzt müssen wir wieder zurück. Ich entschuldige mich. Gehe einfach ganz zurück. Charlotta hatte die Idee, ausgelöst durch ein Kinderhörspiel, dass sie Jesus in ihr Freundebuch aufnimmt. Was ja an sich echt ein schöner Gedanke ist. Und sie schrieb Folgendes über Jesus. Das könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht lesen. Ich lese es euch nochmal vor. Es ist wahrscheinlich zu hell. Alles über mich steht da. Und dann, ich heiße Jesus. Hier bin ich zu Hause, Herz, Himmelreich. Treffend, hier, das kann ich besonders gut, Menschen verzeihen, gesund machen. Was mag ich, wenn Menschen mich lieb haben? Was mag ich gar nicht, Böses oder wenn Menschen töten? Was sind meine Lieblingsfarben für ja gut? Bunt. Ja. Großartig, dass Jesus den Weg ins Freundebuch meiner Tochter gefunden hat, in unserer Tochter. Und ich wünsche dir sehr, dass Jesus immer wieder den Weg in dein Freundebuch, in dein Herz findet. Dass du immer wieder durch diese Tür gehen kannst. Und bei jeder Tür, durch die du hindurch gehst, denk doch einfach mal an Jesus. Was kann das verändern, wenn Haustüren, Gartentüren, Gartentore, Türen zur Arbeit, egal wo du durchgehst, denk an Jesus. Ich bin die Tür. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Aber ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss. Jesus schenkt maximale Freiheit, maximal Gutes, maximalen Überfluss. Wenn du das nicht erlebst, dann denk an die Phase, in der du Blumen reinstellen kannst, passend zum morgigen Valentinstag. Vielleicht ein kleiner Tipp am Rande. Die Tür der Schafe. Ich bin, so sagt Jesus, damit meint er Gott. Amen.